MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Herzlich willkommen, werte Zuseher und Zuseherinnen, zu dieser Ausgabe des MenaWatch Talks. Mein Name ist Florian Makel und das ist eine Fortsetzung der Serie Was geschieht gerade in Syrien, die wir vor dem Sturz von Assad begonnen haben und seitdem immer wieder in unregelmäßigen Abständen fortsetzen. Es ist mir eine große Freude, heute wieder Thomas von der Ostensacken als Gast begrüßen zu dürfen. Mit ihm haben wir ja schon mehrfach in dieser Reihe gesprochen. Er war uns letzte Woche noch aus Istanbul zugeschaltet. Dieses Mal begrüßen wir ihn in Süleymaniyah im Nordirak. Also herzlichen Dank, Thomas, dass du dir wieder die Zeit für uns nimmst. Der Waffenstillstand, der da zwischen den Regierungstruppen und den SDF verkündet wurde letzte Woche, der eigentlich nur 4 Tage begrenzt gewesen ist, dass der jetzt verlängert wurde. Was wurde denn dann noch vereinbart und wo stehen denn die Entwicklungen da gerade?
Ja, also wie gesagt, in letzter Minute gestern Abend um 11 Uhr unserer Zeit ist dann bekannt gegeben worden, sie verlängern das um 15 Tage. War jetzt auch eher, denke ich, auf Druck der Amerikaner, weil die Gefangenen des Islamischen Staates, die ja auf der syrischen Seite festgehalten wurden, die sollen hier in den Irak transferiert werden und das braucht mehr Zeit als diese kurze Zeitspanne. Die Frage ist jetzt, wird das mit einem politischen Prozess begleitet, der hin zu irgendeiner zufriedenstellenden Lösung auf beiden Seiten führt oder nicht? Es gibt einige Anzeichen, dass diplomatische Initiativen getätigt werden. Also auf der einen Seite ist eine Delegation des Kurdish National Congress, das sind sozusagen die kurdischen Parteien, die nicht mit der PYD verbündet sind, nach Damaskus eingeladen wurden. Die hatten ja einen Forderungskatalog im letzten Jahr aufgestellt, wie sie sich die Zukunft auch Syrisch-Kurdistans oder Rojavas vorstellen. Maslum Abdi, der Chef der SDF, hat gestern entsprechende Erklärungen von sich gegeben und auch aus Damaskus kamen so ein paar Töne, die in die Richtung gingen, dass man diese Eskalation vermeiden will. Zugleich werden aber auch kleinere Gefechte, gerade südlich von Kobane, gemeldet. Das ist also eine absolut fluide Situation und unklar, was da jetzt die nächsten Tage bringen wird, während eben die humanitäre Situation in Kobane und Kamischli, das hören wir auch von unseren Partnern, da sehr, sehr katastrophal ist. Sehr viele Binnenvertriebene sind aus Raqqa, Hasake dorthin geflohen. Es war sehr kalt am Wochenende und es fehlt jetzt auch an Versorgung, Unterkunft. Also es ist eine extrem angespannte Situation.
Und wie würdest du das einschätzen? Ich meine, du sagst ja, die Situation ist fluide und es kann sich in alle möglichen Richtungen entwickeln, aber besteht jetzt begründete Hoffnung, dass so die große Eskalation, vor der natürlich große Angst geherrscht hat, dass die vielleicht doch ausbleiben könnte?
Also es ist wahnsinnig schwierig einzuschätzen. Vielleicht mal einen Blick von hier, weil ich denke, es gibt ganz viele ganz grundlegende Missverständnisse im Moment von verschiedenen Seiten. Und das macht diesen Konflikt so wahnsinnig gefährlich, weil sowohl Damaskus schätzt völlig falsch ein, was für eine Reaktion nicht nur von syrischen Kurden, sondern jetzt aus ganz Kurdistan kommt. Und umgekehrt, denke ich, schätzen nicht nur in Syrisch-Kurdistan, sondern hier überall Leute, die den Vormarsch der HDS völlig falsch ein, weil sie das in ihrer eigenen Geschichte und auch in ihrer eigenen Leidensgeschichte wahrnehmen. Und das ist etwas, was, denke ich, auch momentan europäische Öffentlichkeit, Politiker so nicht sehen. Also ich bin jetzt hier in Irakisch-Kurdistan, ich arbeite hier seit weit über 30 Jahren und so eine Welle von Nationalismus habe ich hier noch nie erlebt. Es ist jeden Tag sind tausende junger Menschen demonstrieren für Rojava. Von im Prinzip innerhalb von 10 Tagen kleiden sich Leute in diesem kurdischen Jamana, das ist die sozusagen das Äquivalent zur Kufir, nur eben hier in kurdischen Fahnen. Überall hängen kurdische Fahnen, wird kurdische Musik gespielt. Also es ist ein wirklich Erwachen. Und da geht es nicht jetzt um die Frage, ist das jetzt die PYD, wie stehen wir zu den Parteien und so weiter, sondern das wird wirklich als ein Angriff momentan auf Kurdistan empfunden. Und die Reaktion ist entsprechend. Und das ist eine Reaktion, was auch sehr spannend ist, die zum ersten Mal überhaupt nicht über diese Parteilinien funktioniert. Irakisch-Kurdistan ist ja völlig eigentlich aufgeteilt in diese großen Parteien, die hier auch das alltägliche Leben sehr stark dominieren, sondern das, mir erscheint, dass hier was fast so ein Äquivalent zu diesen Gen Z-Protesten, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Das heißt, junge Menschen entdecken plötzlich, sie sind Kurden, sie kleiden sich kurdisch, sie haben das Gefühl, es gibt jetzt einen Angriff auf sie alle und die syrische Regierung steht eben nicht einer relativ kleinen Gruppe, wenn man das jetzt mal innerhalb der vier Teile Kurdistans sieht, in Syrien gegenüber, sondern sie steht plötzlich wirklich faktisch 40 Millionen Leuten gegenüber. Und diese Leute und die Menschen hier merken plötzlich, wir sind 40 Millionen. Also in der Türkei passiert was, im Iran weniger aufgrund der furchtbaren Situation, aber auch hier in Irakisch-Kurdistan. In Irakisch-Kurdistan geht das über alle Parteigrenzen hinweg. Also in Duhok, in Erbil, in Sulaymaniyye und es wird mehr. Ich habe mir die letzten Tage auch diese Demonstrationen angeschaut. Und das, denke ich, ist eine sehr, sehr interessante und auch sehr eine Entwicklung, die eine wahnsinnige Explosionskraft in sich hat. Und die ist ja angefeuert worden von der syrischen Seite. Ich denke gar nicht mal besonders absichtlich, aber als der syrische Religionsminister während des Vormarschs in Ostsyrien die sogenannte Anfalsuche publiziert hat, also die Eroberungssuche des Korans, hat das hier in Irakisch-Kurdistan Leute retraumatisiert, weil die große Vernichtungskampagne Saddam Husseins gegen die irakischen Kurden in den 80er Jahren hieß Anfal-Kampagne. Das heißt, für Leute hier ist es, die wollen das wieder machen. Ja, das, was uns hier in den 80ern passiert ist, das soll in Syrien passieren. Da sind Reaktionen noch nicht mehr besonders rational, sondern da werden schlimmste Leidenserfahrungen kollektiver Art sozusagen reanimiert und so reagieren Leute. Und jetzt steht plötzlich sozusagen Al-Shara dem Phänomen entgegen, dass nicht im Nordosten Syriens ein paar Millionen Kurden leben, sondern dass da 40 Millionen Kurden im Prinzip drauf reagieren. Was genauso derselbe Fall ist mit Kobani. Kobani ist für alle Kurden, ganz egal was da passiert, ist ein symbolischer Ort, wo sozusagen sie Widerstand gegen den Islamischen Staat geleistet haben. Und dass da jetzt bärtige, Allah Akbar rufende Truppen, die früher zu Al-Qaida gehört haben, vor den Toren von Kobani stehen und eine neue Belagerung passieren könnte, hat zu dieser Extremreaktion geführt. Ja, und das, denke ich, ist etwas, was die in Damaskus überhaupt nicht eingeschätzt haben, weil wenn wir versuchen, diese ganze Eskalation aus einer Damaszener-Sicht zu sehen, dann ist wichtig zu verstehen, Syrien ist eigentlich relativ zweigeteilt. Also das Zentrum von Syrien liegt so an dieser Hauptstraße zwischen Aleppo und Damaskus mit dem Westen Richtung Libanon. Und das ganze Ostsyrien ist für die meisten Leute fast wie Ausland. Also das fängt schon auch bei den Arabern in Ostsyrien an, die ja alle einen irakischen Dialekt sprechen, weil diese ganzen Stämme in Ostsyrien sind letztlich historisch dem Irak viel mehr verbunden als Westsyrien. Und aus Damaszener Blick ist jetzt Kamischli oder Hasseke, das sind irgendwelche Provinzstädte im Nordosten, mit denen man letztlich kaum einen Kontakt hat. Da leben Kurden, wie anderswo Alawiten und Drusen leben. Und jetzt geht es sozusagen um die, in Anführungsstrichen, Vereinigung des syrischen Staates. Und das versucht man militärisch. Das aber eben sozusagen in Syrien, die absolute Vorposten geografisch von 40 Millionen Kurden leben. Und diese 40 Millionen Kurden jetzt im Prinzip darauf reagieren, das hatten die nicht auf dem Schirm. Also, dass dieser Konflikt sich so enorm schnell internationalisiert, dass es hier im Irak eben zu solchen Reaktionen kommt, entsprechend in der Türkei, wo ja versucht wurde, von Zivilisten die Grenze zu überqueren, in Solidarität mit den Kurden auf der syrischen Seite. und damit nun plötzlich sozusagen auch ein, ja, Kurdistan als Akteur auf die Bühne tritt, der so vorher eigentlich so geschlossen nicht existiert hat, weil untereinander kurdische Parteien notorisch zerstritten sind und eben Kurden in vier Ländern leben und eigentlich Syrien sehr lange auch in kurdischer Politik keine große Rolle gespielt hat. Das denke ich auch noch wichtig, wenn man das jetzt aus kurdischer Sicht sieht. Die syrischen Kurden waren immer so eine Verlängerung. Da hat man dann seine Schwesterpartei gegründet, also die PKK, die PYD oder die KDP aus dem Irak, die KDP Syrien, und die sollten dann bitte tun, was die Mutterpartei wollte. Und jetzt ist plötzlich dieses Syrien als kleinster und unbedeutendster Teil eigentlich Kurdistans vereinigt den Rest. Also hat eine ganz, ganz, ganz zentrale Rolle plötzlich in kurdischer sozusagen Wahrnehmung und Politik. Und das ist neu. Ich habe sowas auch wirklich noch nie in dem Maße erlebt. Also ich habe jetzt fast jede Krise der letzten 30 Jahre vor Ort ausgesessen.
Du hast ja letztes Mal in unserem Gespräch schon darüber gesprochen, dass es, dass vor allem junge Kurden sich da jetzt auf den Weg, also aus dem Irak auf den Weg gemacht haben, nach Syrien oder über die Grenze gehen wollten, um dort irgendwie die syrischen Kurden gegen die, das wird ja da alles dann zusammengeworfen, IS-Schergen von Sharar, ja, was natürlich Unsinn ist, zu verteidigen und so weiter. Hat sich das fortgesetzt oder findet das nach wie vor statt oder war das eher nur so ein symbolisches Aufbranden in der ersten Schockwelle sozusagen angesichts der Vorgänge?
Na gut, im Moment ist es ja, also der letzten Dienstag sah es so aus, als würde die Lage militärisch komplett außer Kontrolle geraten. Also wichtig ist ja die Frage, in Syrien rücken die in das sozusagen Kerngebiet der alten Kantone vor. Aber was ja auch, denke ich, Siament nochmal in diesem Gespräch mit dir klar gemacht hat, zwischen der Region, die PYD, die SDF kontrolliert hat, und sozusagen dem alten Rojava, kriegt einen riesen Unterschied. Also 60% dessen, was da jetzt auch eingenommen worden ist, ist arabische Stammesgebiete und traditionell überhaupt haben da keine Kurden gelebt. Also jetzt geht es wirklich um die verbleibenden kurdischen Kernzentren. Das ist Qamishli, ein bisschen Hasake und Kobani, ganz an der Grenze oben, in dem türkisch-irakisch-syrischen Grenzgebiet. Davor haben die Schara-Truppen ja Halt gemacht. Ne? So,
Ist auch wichtig dazu zu sagen, weil das ja auch hier in der Berichterstattung und auch in den politischen Äußerungen dazu völlig, völlig alles über einen Kamm geschert wird und zum Teil völlig falsch dargestellt wird. Also auch wenn berichtet wurde über Kämpfe zwischen Regierungstruppen und SDF in der Umgebung von Kobani, noch nicht in Kobani selbst, aber in den sozusagen Vororten, wenn man das so nennen möchte, wurde nie dazu gesagt, das sind aber keine kurdischen Orte gewesen, sondern arabische Orte, also arabisch besiedelte Orte so. Also da würde viel völlig durcheinander gebracht und so getan, als ob da jetzt irgendwie heillose Massaker in kurdischen Gebieten stattfinden würden. Die ist in diesem Fall, die können natürlich drohen und das weiß man nicht, was passieren wird, aber bis jetzt hat es die schlicht nicht gegeben.
Genau, also bis jetzt sind relativ wenig Leute auch gestorben. Es ist bis jetzt ein kontrollierter Konflikt. Ne? Also, das sind ja bisher keine völlig ausufernden Massaker von irgendeiner Seite. Da gibt es Verbrechen und Kämpfe, aber es ist bisher ein kontrollierter Konflikt und ich kann mir auch kaum vorstellen, also was klar ist, auch für die Weltöffentlichkeit und hier für kurdische Öffentlichkeit, die PYD, SDF wird Kobani und Qamishli verteidigen. Da werden sie wirklich kämpfen. Da wird es dann wirklich viele Tote geben und das wird verheerend für alle Seiten werden. Und das wissen letztlich auch beide Seiten. Und ich meine, für Damaskus ist jetzt die Kontrolle über Kobani oder Qamishli nicht besonders relevant. Für die Baraka, der Assur und diese ganzen Gebiete wichtig. Da sind die Ölquellen, da leben mehrheitlich Araber. Also es wäre hochgradig dumm und verbrecherisch, da militärisch weiter vorzugehen. Aber gut, im Moment können wir das schwer einschätzen. Wichtig jedenfalls ist, jetzt geht es um sozusagen also zwei der ursprünglichen Kantone, die 2012 von der PYD ausgerufen wurden, als ja auch nicht rein kurdische Kantone, weil nirgends da ist eine kurdische Mehrheitsbevölkerung im Sinne, wie das hier in irakisch-Kurdistan der Fall ist, sondern maximal sind 50-60% der Bevölkerung Kurden und der Rest sind Christen, Araber, Jesiden und was es da in Syrien sonst noch gibt. Ne? Das denke ich ist immer wichtig, weil das macht die Lösung dieses Problems in Syrien auch so wahnsinnig kompliziert, dass es eben keine wirklich kompakten kurdischen Siedlungsgebiete gibt, wie in der Türkei, im Iran und im Irak. Also, ne, das, und da, und diese, diese, also das Ostsyrien, was unter Kontrolle der SDF war, wurde ja auch nicht als Kurdistan dargestellt, sondern als demokratische Alternative zum Rest Syrien. Und das wurde dann irgendwann einfach auch ein Problem mit zwei Regierungen, die nebeneinander in Syrien existieren.
Du sagst, dass da jetzt eine Art von, ja, kann man sagen, nationalistisch-kurdischer Mobilisierung stattfindet, wie du sie noch nie erlebt hast. Aber was bedeutet das konkret? Also folgen daraus irgendwelche jetzt sozusagen vereint kurdische Forderungen oder Forderungen nach einem vereinten Kurdistan? Oder wie äußert sich das politisch? Oder ist es dafür jetzt noch momentan noch einfach zu früh, abgesehen jetzt davon eben, dass das Thema Syrien offenkundig alle beherrscht oder beschäftigt?
Na gut, ich denke, es ist erstmal, also was eine Kollegin von mir hat gestern den Witz gemacht, Al-Shara ist der erste Politiker, der die Kurden geeinigt hat. Wir sollten für den Statuen bei uns in Städten aufbauen. Da ist was dran. Also es gibt plötzlich dieses, das merkt man auch, dieses Gefühl, wir sind ja eigentlich 40 Millionen und wir sind eigentlich ja, wenn wir zusammen etwas tun, eine unglaublich bedeutende Kraft hier im Nahen Osten, auch politische Kraft. Und das, was wir sozusagen als Kurden in den letzten 30 Jahren erreicht haben, das ist primär erstmal natürlich diese föderale Region hier im Irak, die auch nicht in Frage gestellt wird, wo es eben auch so etwas jetzt mit Erbil wie eine gesamtkurdische Hauptstadt gibt, in der Politik gemacht wird, Diplomatie. Und daneben gab es eben immer auch dieses andere Kurdistan in Syrien. Das kannte man jetzt nicht genau, aber man wusste immer, das gibt es. Und dieses Rojava hat einfach über 10-12 Jahre hatte das eine historische Realität und diese Realität wird jetzt in Frage gestellt. Und das zweite Kurdistan in Frage stellen, dagegen wehrt man sich. Das geht gar nicht um große Details man sieht das ja auch. Also das klassische, die klassischen Slogans hier sind Save Rojava und dann kommt dieses 1+1=2. Also wir sind sozusagen, das sind zwei Kurdistans und da muss etwas erhalten bleiben auf der syrischen Seite. Das kann jetzt nicht einfach verschwinden, dass da nichts mehr von bleibt. Und das ist etwas, was ja wo so nationalistische Sentiments und Vorstellungen sind ja nichts Rationales, das wird nicht diskutiert, sondern das taucht dann plötzlich in Form von Symbolen, Parolen, Memes, Musik und so weiter auf. Und ist augenblicklich eben ganz, 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 ganz stark ausgeprägt. Welche Folgen das hat, ist wahnsinnig schwer. Also erstmal ist es ganz wichtig festzustellen, dass das so ist. Also das ist eben kein innersyrischer Konflikt im Moment, sondern das ist ein Konflikt, der jetzt den Irak betrifft, die Türkei betrifft und im geringeren Ausmaß eben auch den Iran, weil da leben auch 10 Millionen Kurden. Ne? Das muss man einfach erstmal ganz nüchtern feststellen und sollte dieser Konflikt eskalieren, wird es von Kurden in der Türkei, in dem Irak heftige Reaktionen geben. Wie die aussehen werden, ist momentan ganz schwer zu sagen, aber die Stimmung hier ist so, wir sind bereit, mit Kalaschnikows oder ohne über die Grenze zu gehen, denen zu helfen, das betrifft uns alle, deren Schicksal ist unseres, Kurdistan steht bedroht, das sind diese ganz starken, sagen wir mal, Emotionen, Affekte, die man hier momentan wirklich. Also die riecht man, die spürt man, die sind überall da. Und das müsste jetzt eben auch Damaskus mit einbeziehen, weil sie haben es eben im Moment nicht mehr nur mit der SDF und den syrischen Kurden zu tun. Ne? Und da kommen wir jetzt zu einer zweiten, denke ich, ganz wichtigen Problematik, die sehr spezifisch für Syrien ist und die viele Leute überhaupt nicht verstehen. In Syrien haben durch den Bürgerkrieg alle wahnsinnig gelitten. Wir wissen alle, was für ein Blutbäder, Vertreibung, Mord, Folter, Einknastung, das waren 12 Jahre Horror. Aber das war nicht geteilter Horror, sondern das war getrennter Horror. Das heißt, in Syrien gibt es quasi zwei Leidensgeschichten, die nicht miteinander harmonieren. Also für die Mehrheit der syrischen Araber im Westen des Landes, im Norden des Landes ist ganz klar der Hauptfeind Assad gewesen, der da mit Giftgas, Todesschwadronen russischer und libanesischer und iranischer Hilfe sein halbes Land platt gemacht hat. Das ist die Leidensgeschichte jetzt sozusagen im Westen Syriens. Und das ist die Leidensgeschichte, die Menschen immer wieder versuchen auch zu erzählen. Im Osten Syriens ist es eigentlich eine etwas andere, weil die gerade kurdischen Gebiete, dadurch, dass die PYD nie wirklich gegen Assad gekämpft hat, sind von dieser äußersten Brutalität des Assad-Regimes verschont geblieben. Die haben massiv gelitten unter Al-Qaida und dem Islamischen Staat und ein bisschen der Türkei. Das heißt, jetzt verstehen beide Seiten nicht, dass jede dieser Leidensgeschichten die exakt gleiche Berechtigung und Gültigkeit hat, sondern haben das Gefühl, die andere Seite kollaboriert mit denjenigen, die Täter bei uns sind. Also für ganz viele, auch oppositionelle Araber, die es mit Islamismus überhaupt nicht am Hut haben, ist die PYD eine Partei, die mit Assad kollaboriert hat. Also ist sie eigentlich der Feind. Umgekehrt ist jetzt für die Kurden Al-Shara, Ex-Al-Qaida, jemand, der hat mit Al-Qaida und wird nicht groß zwischen Al-Qaida und dem IS unterschieden. Also da kommen jetzt die Feinde von damals wieder. Das heißt, die Opfer von jeweiligen furchtbaren Leidensgeschichten erscheinen im Augenblick als eigentlich Wiedergänger des jeweiligen Feindes. Und das ist absolut fatal. Da gibt es auch ganz wenige Brücken und das ist ein ganz großer Unterschied zum Beispiel im Irak, wo Kurdistan zerstört worden ist, aber wo eben auch ganz massiv der Südirak mit mehrheitlich schiitischer Bevölkerung unter Saddam gelitten hat. Das heißt, für jemanden aus Basra oder Nasrir ist völlig nachvollziehbar, was war Halabja, also die schlimmen Giftgasangriffe hier in Kurdistan, und wer ist der Täter? Das ist Saddam Hussein. Das fehlt im Moment in Syrien. Und das merken wir ja auch in dieser Propaganda, wie sich das gegenseitig hochschaukelt. Also, dass die eine Seite sagt, sozusagen, ihr seid Kollaborateure mit Assad und ihr wollt hier das Land spalten und ihr seid die Feinde der Revolution, der syrischen Revolution, und die andere Seite sagt, ihr seid die Wiedergänger des Islamischen Staates und wollt hier einen neuen Genozid und wollt uns vernichten und so weiter und so fort. Und ich denke, diese zwei Punkte machen diesen Konflikt momentan so wahnsinnig gefährlich, weil einerseits es dieses Verständnis nicht gibt, dass die andere Seite unter etwas anderem aber genauso gelitten hat und dieses Leiden genau dieselbe Berechtigung hat und man ihnen das auch nicht absprechen kann. Und eben, dass für Al-Shara, auch als klassischer, bisschen noch panarabisch angehauchter, sunnitischer Islamist, sozusagen die Kurden eine syrische Minderheit sind. Aber die Kurden eben weit mehr sind, nämlich Teil eines 40-Millionen-Volkes, mit dem er sich da gerade anlegt. Und damit gewinnt dieser Konflikt eine Dimension, die ganz viele überhaupt nicht verstehen. Und ich denke, das verstehen weder wirklich Thomas Barrack, der hier als Sondergesandter der Amis sitzt, das verstehen gerade die Europäer nicht, das verstehen sehr viele Akteure im Nahen Osten nicht. Und da das aber letztlich ein sehr, sehr wirkungsmächtige, aber im Kern auch irrationale Affekte sind, die da aufeinander stoßen, birgt das eine unglaubliche Explosivität. Das zu deiner Frage. Wenn da jetzt in Kobani oder in Kamischli wirklich was passiert, wenn wir bereiten uns hier ja auch darauf vor, wenn hier plötzlich 100.000 Flüchtlinge über die Grenze kommen und das eben so eine Gen-Z-Jugendbewegung ist, die nicht von Parteien gesteuert wird, ist völlig, völlig unmöglich zu prognostizieren, was wirklich passiert, wenn das hier über die Boiling Point, also wenn das die 100 Grad erreicht hat und hier wirklich Leute anfangen, aus dieser Mischung aus Wut, Angst, Retraumatisierung zu agieren. Und das hat dann, denke ich, auch keine der hiesigen politischen Akteure wirklich mehr unter Kontrolle.
Du hast erwähnt, natürlich, wenn das wirklich auf großer Stufe so eskalieren sollte in Syrien, dass das halt auch massive Auswirkungen auf den Nordirak oder auf den Irak hätte. Jetzt rein aus Interesse, ich meine, Kurdisch-Irak oder Kurdistan, irakisch-Kurdistan ist ein Thema. Wie ist denn das Verhältnis von Sharaa zum irakischen Zentralstaat? Ich meine, das ist ja eine Regierung, die, wie man weiß, wo halt der Iran relativ viel Einfluss hat und iranische Milizen Einfluss haben und so weiter. Die können ja nicht auf sehr freundlicher Basis einander begegnen, nehme ich mal an.
Also ich würde mal sagen, das beste Verhältnis als Sharaa hat wirklich immer noch Barzani von der KDP. Der versucht hier eine relativ moderate Linie durchzusetzen. Im Südirak ist al-Sharaa nichts weiter als ein anderes Gesicht des Islamischen Staates. Das ist der alte sunnitisch-schiitische Konflikt. Da erinnert man sich an die im Namen der Sunna begangenen Verbrechen von Saddam Hussein. Also ich denke, für einen durchschnittlichen irakischen Schiiten ist al-Sharaa der Inbegriff des Bösen. Man hat deshalb ja auch immer Assad unterstützt, das ist die alte Linie gewesen. Also auf irakische Unterstützung kann Syrien da momentan nicht bauen. Das hat so eine ganz sanfte Annäherung im letzten Jahr gegeben. Also die besten, denke ich, Kontakte, so absurd das klingt, unterhält Damaskus immer noch mit Erbil, also mit einer kurdisch-demokratischen Partei und Barzani, die versuchen da halt so eine Zwischenstellung einzunehmen, weil sie ja auch eigentlich auch mit der PKK verfeindet sind. Also es ist ja nicht so, dass es ein gutes Verhältnis zwischen Rojava und der kurdischen Regionalregierung gab. Man hat sich über Jahre mit der PKK in den Bergen heftige Gefechte geliefert. Also da wie gesagt, auch im Rest Irak, diese Bilder sind Bilder, die eben ganz tiefe Ängste und Traumata hervorrufen. Und was jetzt wiederum für viele syrischen Araber nicht so schlimm ist, weil sie irgendwie den HTS auch als Befreier wahrgenommen haben und sie nicht so stört, wenn da langbärtige Milizionäre irgendwie in ihren Jeeps durch die Gegend fahren. Diese Bilder wecken wiederum in anderen Teilen des Nahen Ostens die allerschlimmsten Grundängste.
Gut, ich meine, das historische Traumata sozusagen, die aktuellen Geschehnisse überlagern oder auch die Wahrnehmung und Reaktionen darauf massiv beeinflussen, das kennt man ja auch aus anderen Konflikten. Also ich denke jetzt an den Jugoslawienkrieg und die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und die verschiedenen Sachen, die da geschehen sind. Blicken wir vielleicht nochmal auf einen anderen Teil Kurdistans, wenn man das so nennen möchte. Also es gibt ja in irakisch-Kurdistan gerade auch nicht zuletzt eben auch die exilkurdischen Gruppierungen aus dem Iran. Nun wissen wir alle, was im Iran in den letzten Wochen geschehen ist. Wir haben darüber ja auch gesprochen. Wie ist denn die Situation unter den iranischen Kurden im Irak gerade? Womit rechnet man da? Will man da ein Eingreifen der USA? Ist die Rebellion schon wieder niedergeschlagen und es herrscht fürchterliche Niedergeschlagenheit? Oder wie ist die Stimmung da gerade?
Auch ist der Nahe Osten, da gibt es nie Schwarz oder Weiß. Also einerseits, gerade hier, Süleymaniye ist ja so eigentlich traditionell gehört eher so zum größeren persischen Kulturraum. Also man hat ganz viele Familien hier, traditionell auch Verwandte auf der iranischen Seite, 40 Kilometer ist die Grenze von hier, ne? Was jetzt seit das Internet wiederhergestellt ist, Leute von drüben hören, schlicht und ergreifend der absolute Horror, also dass da ewig viele verschwunden sind, man nicht weiß, sind die getötet, sind die im Gefängnis, die Geschichte, also es ist ein absoluter Horror und diese Geschichten kommen natürlich jetzt auch über private Kontakte hierher, dass tagelang Leichensäcke auf den Straßen liegen gelassen wurden, um Leute einzuschüchtern und so weiter und so fort. Also es muss gerade auch in den kurdischen Gebieten, müssen diese letzten zwei Wochen, es muss ein einziges barbarisches Blutbad gewesen sein. Ne? Also so, das ist das eine. Jetzt klar, was du gesagt hast, traditionell unterhalten verschiedene iranisch-kurdischen Parteien, etwa die Kurdisch-Demokratische Partei Iran, die Komala, das sind die Kommunisten, oder die PJEK, die hängt ein bisschen der PKK dran, haben hier ihre Stützpunkte und haben auch bewaffnete Kräfte traditionell, die sie hier unterhalten. Ne? Und die sind relativ guter Dinge im Moment. Also die hoffen einfach und haben sich da jetzt auch vorbereitet, indem sie so ein größeres Bündnis geschlossen haben und auch eine einheitliche Militärführung ins Leben gerufen haben. Also die hoffen weiterhin, dass auch angesichts dieses massiven Aufmarschs der USA, also das ist ja was, wenn wir verfolgen, was gerade die USA am Golf da zusammenzieht, an Flugzeugträgern, Abwehrraketen, Bombern, Langstreckenbombern und so weiter, das ist schon wirklich ernst, was passiert. Das macht man nicht aus Show. Das kostet jeden Tag mehrere hundert Millionen Dollar, was sie da gerade veranstalten, ne? Also es gibt die große Hoffnung, dass am Ende das die USA doch noch ernst meinen und dann wirklich eine Art von Enthauptungsschlag gegen das iranische Regime führen. Und seit jeher ist immer ein Teil aller Planungen für den Tag danach, dass eben im Iran, wir hatten da das letzte Mal auch drüber gesprochen, die Nationalitäten, die sozusagen noch über halbwegs funktionale Strukturen verfügen, und das sind vor allen Dingen die kurdischen Parteien, dann sich darauf vorbereiten, quasi sowas zu machen wie hier im Irak 91 oder auch 2003, also über die Grenze zu gehen, zu schauen, dass sie möglichst viel Gebiet sehr schnell kontrollieren und da dann so ein Äquivalent zu der kurdischen Regionalregierung im Irak aufbauen, deren Unterstützung sie dann im Zweifelsfall auch hätten, weil einfach die zum Beispiel Kurdisch-Demokratische Partei Iran hat einfach sehr enge Beziehungen zur Kurdisch-Demokratischen Partei hier. Das sind Schwesterparteien. Und das wäre für die Planung im Iran wahnsinnig wichtig, weil eben man davon ausgehen kann, eine der Regionen, wo man so relativ schnell Ruhe und Stabilität herstellen könnte, wäre eben Kurdistan. Es gibt die Logistik von hier. Und das wären einerseits dann ein Rückzugsgebiet, sollte es in anderen Teilen des Irans zu heftigen Auseinandersetzungen oder so kommen, wo Menschen hinfliehen können, was auch wichtig in Richtung der Türkei ist, zu sagen, also wir haben dann eine inländische Fluchtalternative, dann fliehen nicht drei Millionen Menschen zu euch rüber über die Grenze. Und von da aus eben dann so Regionen der Stabilität zu schaffen. So. Und da seit einiger Zeit, das weiß ich, die hiesigen iranischen kurdischen Parteien sich darauf vorbereiten, herrscht da natürlich schon auch eine gewisse, ja, Erregung, würde ich sagen, oder auch Vorfreude, dass das vielleicht jetzt wirklich funktioniert und nach so einer langen Zeit man endlich auch auf der anderen Seite Befreiung oder Freiheit hat. Aber das ist natürlich jetzt auch wiederum interessant, weil wir über kurdische Politik reden, weil es gibt eben diese Bedeutung. Das müsste für die US-Amerikaner, die an so einer Szenerie immer Interesse hatten, weil ganz wichtig, die große Angst ist ja im Westen, was passiert danach? Instabilität, Bürgerkrieg und so weiter und so fort. Und man weiß einfach aus dem Irak, die kurdischen Parteien haben immer für Stabilität, für Zusammenhalt des Irak, waren immer relativ verlässliche Ansprechpartner, und als solches präsentieren sich die iranischen Kurden auch. Also das ist nicht so ein Modell Sozialismus, Selbstverwaltung, Antiimperialismus, wie das eher in Rojava der Fall ist, sondern die orientieren sich schon sehr stark hier am irakischen Modell. Wenn jetzt aber da Kobani fällt und wie gesagt diese gesamte, also alle 40 Millionen plötzlich das Gefühl haben, wir werden angegriffen, wird es zeitgleich, wenn man denen nicht zur Hilfe kommt und das geschehen lässt, also auch von westlicher Sicht, wird es gleichzeitig sehr, sehr schwierig zu sagen, ja, aber mit euch arbeiten wir im Iran jetzt als Partner und so weiter zusammen, weil ganz egal, was daran jetzt wahr oder falsch ist, würde jetzt Rojava fallen, würde man das überall in Kurdistan als totalen Verrat des Westens wahrnehmen. Also das ganz egal der politischen Affiliation. Das heißt, sollten die USA wirklich einen Regime-Change im Iran jetzt herbeiführen wollen, brauchen sie ganz dringend die Unterstützung der Kurden, also der kurdischen Parteien hier und auch der Kurden in iranisch-Kurdistan. Und alleine schon aus dem Kalkül heraus, wäre es ausgesprochen suizidal und selbstzerstörerisch, da jetzt zuzulassen, dass quasi dieses Rojava in irgendeinem Massaker endet.
Gut, mit der Frage begeben wir uns halt dann in das Gebiet der reinen Wahrsagerei, weil was jetzt an Überlegungen oder Nicht-Überlegungen beim einem gewissen Bewohner in der Pennsylvania Avenue in Washington gerade angestellt werden oder nicht, das, ich habe es mittlerweile aufgegeben, darüber zu spekulieren. Aber du hast es vorher angesprochen, also das, was die Amerikaner da zusammengezogen haben, das ist nicht etwas, was man macht, um nur mal ein bisschen Stärke zu demonstrieren, sondern das macht man, um was zu tun und nicht um nur herumzuprosen.
Ja, also ich habe irgendwo in einem von diesen Military-Blogs, ich muss das ja alles von hier verfolgen, weil wir haben ziemlich viele Mitarbeiter hier und viele arbeiten direkt an der iranischen Grenze und wir sind ja hier auch momentan als Organisation etwas im Emergency-Mode, weil an beiden Grenzen es augenblicklich ein bisschen problematisch ist und wir auf der einen Seite gucken, was passiert, wenn die Flüchtlinge über die Grenze kommen, auf der anderen Seite, was passiert, wenn es da im Iran kracht. Insofern muss ich mich damit momentan auch beruflich etwas beschäftigen. Also ich habe irgendwo gelesen, an Navy und Flugzeugen haben sie mehr zusammengezogen als 2003. Das heißt, das ist jetzt wirklich, was da nicht an Bodentruppen, aber was an Schiffen und Flugzeugen da momentan immer noch jeden Tag in die Region gebracht wird. Das ist eigentlich von der quantitativen Hardware die ganz klare Statement, wir machen da jetzt was. Weil sonst reichen ein paar Bomber in Katar oder in Diego Garcia. Da brauchst du dann nicht die Abraham Lincoln hinzuverlegen und das mit Israel zu klären. Das hat der ganz hochrangige Gespräch. Also heute ist der Chef des CENTCOM aus Israel abgereist, was auch als Zeichen, also dass die Absprachen mit Israel jetzt fertig sind. Also würde da jetzt in Washington wer anders als Donald Trump sitzen, der völlig unberechenbar ist, könnte man eigentlich sagen, ja, das ist jetzt nur eine Frage von Tagen, wann das losgeht. Und die Iraner benehmen sich entsprechend. Also Khamenei ist ein Bunker, die gesamte iranische Luftabwehr ist auf absolut oberster Alarmstufe. Also die Iraner bereiten sich auf einen Militärschlag vor. In Israel scheint man da auch schon so erste Vorkehrungen zu machen. Wir fragen uns immer, wie lange ist der gibt es den Flugverkehr noch? Also am Wochenende sind ja auch alle Flüge hier in die Region eingestellt worden. Heute gehen sie wieder. Also sozusagen wäre es nicht Trump, würde ich aus den Erfahrungen der letzten 30 Jahre sagen, es gibt eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten zwei Wochen es einen massiven Angriff auf den Iran gibt. Da aber Trump in Washington sitzt, ist diese Aussage auch schon wieder letztlich wertlos, weil man einfach überhaupt nichts einschätzen kann. Was da passiert oder nicht passiert. Von der Sicht, wie gesagt, von
dem... Ja, also die letzten Statements von ihm gestern waren ja wieder, ja, wir stehen für alles bereit, aber er hofft, dass er es nicht einsetzen muss. Also es ist wieder so dieses...
Ja gut, da kann jetzt auch viel Fog of War sein. Also was ich weiß, weil ich da einfach auch traditionell sehr viele Kontakte zu diesen iranisch-kurdischen Parteien und Organisationen habe, die sind wirklich vorbereitet auf Rübergehen. Das heißt, die sind mobilisiert. So. Und die sind auch mobilisiert, weil ihnen signalisiert wurde, dass das sozusagen sehr sinnvoll wäre, das momentan zu tun, diplomatisch auszudrücken. Das heißt, im militärischen und politischen Bereich gibt es sehr, sehr viele Akteure, die momentan schon so ein bisschen in die Richtung arbeiten, dass man sich doch irgendwie mal so, also dass die Planung für ein Regime-Change im Iran konkreter wird. So viel kann man, glaube ich, vorsichtig sagen. Man kann es nur hoffen, angesichts dessen, was da im Iran angerichtet wurde, ist, denke ich, es ist jetzt auch wirklich, also es war eigentlich schon 2009 der Punkt, wo man gesagt hat, es reicht. Aber das, was aus dem Iran jetzt an Informationen herausdringt, was das für Blutbäder das gegeben hat, ist wirklich, wenn man sagt, Schluss. Also jetzt wirklich weg. Oder wie ein iranischer Bekannter von mir das formuliert hat, ist, und wenn der Teufel Khamenei stürzt, dann werde ich zum Teufelsanbeter.
Renners, jetzt faktischem Interesse in vergangenen Protestwellen hat das iranische Regime ja immer darauf gesetzt zu sagen, das sind alles Umstürzler, also sowieso die Amerikaner und die Israelis, aber natürlich auch irgendwelche aufwilderischen Kurden, separatistische Kurden, die da irgendwie hinter Unruhen stecken. Und da gab es ja öfter dann auch Angriffe von Revolutionsgarden auf kurdische Stellungen im Nordirak. Sowas hat es jetzt nicht gegeben, wenn ich das richtig gesehen habe.
Nicht massiv, nein. Und ich denke auch, das sind alles, also die Quantität und Qualität der Niederschlagung der Proteste jetzt in den letzten Wochen hat eine Qualität erreicht, wo das alles letztlich auch keine Rolle mehr spielt. Also es ist völlig klar, dieses Regime hat da einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung geführt. Und zwar massiv, also vergleichbar nur mit der Niederschlagung der Aufstände im Südirak durch Saddam 1991 oder sowas. Also wo du wirklich Zehntausende von deiner eigenen Bürger schlicht und ergreifend auf den Straßen zusammenzuschießen und zu massakrieren, zu mit Macheten abzustechen. Also die Bilder, die da aus dem Iran kommen, die sind unbeschreibbar. Die kann man auch nirgends kein Social Media teilen, weil man sofort runtergestuft wird wegen Brutalität. Und die haben einfach den Rubikon überschritten. Und es ist auch, denke ich, von iranischer Sicht ist das jetzt völlig egal. Da herrscht jetzt einfach Krieg, auch von den Leuten, die hier sitzen oder woanders sitzen. Und das ist jetzt einfach nur noch die Frage, wie bekommt man dieses Regime schnellstmöglich weg? Und völlig egal, was danach ist, das muss weg.
Also die letzten Berichte, um das nur noch mal zu illustrieren, von britischen Zeitungen, wurde unter Berufung auf Mitarbeiter des iranischen Gesundheitsministeriums berichtet, dass bei der Niederschlagung der Proteste innerhalb von 2 Tagen knapp 30.000 Leute ermordet wurden von Regimeseite aus. Also das ist ein Grauen und ein Ausmaß, ist wirklich unvorstellbar. Ja, ich würde sagen, dann hoffen wir mal, dass nicht in beiden Fällen, sagen wir mal, der Worst Case eintritt und ihr in irakisch-Kurdistan nicht
Nein,
von beiden
sagen
Seiten.
Sagen wir so, wir wollen, dass am richtigen Ort der Krieg herrscht und am richtigen Ort der Frieden und es nicht umgekehrt ist. Das wäre die beste Lösung im Moment.
Ja, dann lassen wir das mal so stehen. Herzlichen Dank, Thomas, dass du dir wieder so viel Zeit für uns genommen hast. Das war wieder mal sehr erhellend. Und für Sie, liebe Zuschauer, wie immer, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Falls Ihnen dieses Video gefallen hat, dann kommentieren Sie gerne darunter, abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie den berühmten Daumen hoch da. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Ausgabe des MENA Watch Talks.
MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.